Jedes Jahr im November veranstaltet die Informationsstelle Militarisierung ja einen Kongress in Tübingen, wo die IMI auch ihren Sitz hat. Und dieses Jahr haben wir uns das Thema Krieg im Informationsraum vorgenommen. Anlass dafür war die Aufstellung des neuen Kommandos Cyber- und Informationsraum der Bundeswehr, das einerseits die ganzen IT-Kompetenzen und Cyberwar-Komponenten der Bundeswehr bündeln soll in einer neuen Teilstreitkraft, also gleichberechtigt neben Heer, Luftwaffe, Marine und dem Sanitätsdienst sozusagen. Was neben dem Cyber-Aspekt, also so quasi der informationstechnischen Auseinandersetzung da eben auch noch drin steckt, ist eben, dass der Informationsraum auch als Schlachtfeld begriffen wird und damit auch zivile Organisationen und der zivile Diskurs sozusagen als militärisch zu bearbeitendes Schlachtfeld begriffen wird. Das zeigte sich einerseits darin, dass schon vor der Aufstellung gesagt wird, ja, da wird es auch darum gehen, sozusagen Rekrutierung von terroristischen Gruppen in sozialen Medien zu unterbinden. Aber man sieht auch, dass in der Struktur Einheiten mit aufgehen werden, die sich mit dem beschäftigen, was früher psychologische Kriegführung bedeutet hat, also Öffentlichkeitsarbeit.
Und ihr sprecht hier, sehe ich zum Beispiel bei der Begrüßung direkt bei dem Kongress am Freitag von einem hybriden Krieg. Was ist denn daran hybrid?
Also unter hybrider Kriegführung versteht man ja ganz allgemein, dass zur klassischen, im engeren Sinne militärischen Kriegführung eben auch die Einflussnahme und Beteiligung ziviler Akteure und ganz besonders ziviler Medien dazukommt. Was in Wirklichkeit auch schon immer der Fall war. Der Begriff ist nicht weiter ausgeführt, wird immer sozusagen von europäischer und NATO-Seite wird immer Russland eine hybride Kriegführung vorgeworfen, gegen die man sich dann aber wehren müsste. Und was man dann selber gegen diese hybride Kriegführung Russlands macht, nennt man dann strategische Kommunikation. Also während der Feind Propaganda betreibt, ist das, was man selber macht, strategische Kommunikation, die jetzt aber sozusagen hochoffiziell ausgebaut wird. Also es gibt eine Abteilung auf EU-Ebene im Europäischen Auswärtigen Dienst, die strategische Kommunikation betreiben soll. Es wird jetzt auch offen gesagt, die NATO betreibt strategische Kommunikation. Auch die Bundeswehr müsste sozusagen verstärkt mit den Medien zusammenarbeiten, um Freund- und Feindbilder zurechtzurücken.
Also ihr habt so Blöcke, sowas wie mediale Schieflagen als Themen. Was stellt ihr euch darunter vor?
Da geht es jetzt eher so ein bisschen um die klassische Thematik von Medien und Krieg oder Medien und Vorkrieg. Also wie kommt es eigentlich dazu, dass die Medien, jetzt die bürgerlichen Medien zumindest, tendenziell sehr NATO-freundlich berichten und sich also an den Freund- und Feindbildern der NATO und der EU orientieren. Wir wollen da erstmal verschiedene Erklärungsansätze, die dann aber nicht so in Verschwörungen hineingehen, Erklärungsansätze vorstellen. Wir wollen dann genauer am Beispiel der Berichterstattung über Aleppo und Mosul die Unterschiede herausarbeiten, weil also beide Kämpfe, Schlachten sozusagen vieles gemeinsam haben. Also es ging primär um die Bekämpfung des IS. Nur in einem Fall hat es eben Russland gemacht und man hat die Opfer in der Zivilbevölkerung thematisiert. Und im anderen Fall haben es eben NATO-Verbündete gemacht und man hat dann von Sieg, Vorstoß, also alles sehr positiv über die Medien, die bürgerlichen Medien erfahren. Und dann soll es auch noch darum gehen, wie eben so Kampagnen oder Kampagnenmaschinen wie Awards etc., wie die eben eigentlich Außenpolitik wahrnehmen und wie die sich teilweise auch für eine westliche Interventionspolitik einbinden lassen.
Also dieses Awards, ist das diese ja im Endeffekt auch Petitionsplattform, wo unterschrieben werden kann für irgendetwas?
Um solche Sachen soll es auch gehen. Was wir auch ziemlich interessant finden, ist diese Kampagne KONI 2012, wo ja dazu aufgerufen wurde, sozusagen die Lord's Resistance Army da im Dreieck zwischen Demokratischer Republik Kongo, Uganda, Zentralafrikanische Republik, Südsudan, die sozusagen zu jagen und unschädlich zu machen und den KONI, den Führer von dieser Rebellengruppe, festzunehmen. Und was sehr viel eigentlich auch mit Stilmitteln der radikalen Linken gearbeitet hat. Es gab dann Sprühschablonen und solche Sachen, die auch sehr viele Leute unterstützt haben, ohne so richtig zu wissen, was eigentlich dahinter steckt, und dass die US-Armee auch just in dem Zeitraum eigentlich geplant hat, ihre Präsenz eben in den betreffenden Staaten zu erhöhen und da tatsächlich auch die Lord's Resistance Army als Vorwand genommen hat.
Also ich meine, dass ihr dieses Thema Informationsraum nehmt, das zeigt ja schon, dass ihr schätzt, dass die Beeinflussung durch Militär größer geworden ist, oder?
Es ist jetzt jedenfalls ein offener, strategisch erklärtes Ziel, sage ich mal so, dadurch, dass es jetzt eine Strategiedebatte darum auch gibt und sozusagen neue Begrifflichkeiten und Aufstellung neuer Strukturen, kann man da jetzt auch ein bisschen seriöser reingucken. Also in gewisser Weise ist es auch ein Vorteil. Davor ist ja immer das Problem, wenn man sich jetzt um militärische Beeinflussung der Medien, da kommt man ja tatsächlich schnell in so Graubereiche, wo man eigentlich nichts Genaues sagen kann. Das ist dann offen für Verschwörungstheorien etc. Jetzt liegen halt einige Dokumente vor, anhand derer man mal auch ganz klar beschreiben kann, was definieren die auch ganz offiziell für Ziele und teilweise auch Mittel. Und dass der Informationsraum auf der anderen Seite auch hinsichtlich Kommunikationstechnologie, die ja zum Beispiel für Drohnenkriegführung, für diese Hightech-Kriegführung viel wichtiger wird, also auch im engeren Sinne der Informationsraum, der sozusagen nur zwischen Militärs stattfindet, steht ja mit so Hightech-Kriegen auch außer Frage. Und das mal zusammenzubringen, also wie es das Militär ja auch tut mit dem Kommando Cyber und Informationsraum, das hielten wir für ganz attraktiv, um da auch mal quasi einen seriösen Umgang damit zu finden. Das ist auch letzten Endes unser Ziel, dann in einer Abschlussdiskussion auch drüber zu sprechen, wie gehen wir mit der Situation um, wo der Informationsraum eben offen zum Schlachtfeld erklärt wird und wo in NATO-Dokumenten dann auch zivilgesellschaftliche Gruppen, die zum Beispiel die Opfer von Luftschlägen zählen, also quasi als Feind definiert, oder auch das Europäische Parlament in so eine Rhetorik verfällt, also dass NGOs innerhalb der EU quasi Feindpropaganda machen würde und deswegen technische und rechtliche Regelungen gefunden werden müssten, um das zu unterbinden. Das geht schon sehr weit, was sich in diesen Dokumenten da findet und wie wir darauf reagieren als soziale Bewegung, wie wir aber andererseits auch darauf reagieren. Das ist ja diese Verunsicherung und auch die gezielte Verunsicherung auch von verschiedenen Seiten gibt, also strategische Kommunikation einerseits, wenn das dann die Russen oder die Rechten machen, dann heißt es Fake News, aber die betreffen uns ja tatsächlich auch. Diese Verunsicherung und die Verschwörungstheorien, die da drin wachsen, wie wir uns dazu positionieren, also das halten wir tatsächlich auch über die Friedensbewegung hinaus für einen ganz notwendigen und wichtigen Versuch, da sich auch mal damit auseinanderzusetzen.
Okay. Was müsste Mensch noch wissen, wenn er zu eurem Kongress nach Tübingen kommt? Ich sehe Schillingstraße 6.
Da ist die Auftaktveranstaltung, die ist auch so ein bisschen zum Ankommen. Wir versuchen auch ein paar Schlafplätze zu vermitteln, eher so mit Schlafsack und Isomatte. Da können alle erstmal ankommen, was essen. Es gibt so ein bisschen mehr auf Unterhaltung ausgerichtetes Programm und ein bisschen Kneipe und Kennenlernen. Der eigentliche Kongress geht dann Samstag los, ist kostenfrei, man kann gern auch zu einzelnen Vorträgen und Veranstaltungen vorbeikommen. Das Programm ist auf unserer Homepage imi-online.de einsehbar, und wer hier in Tübingen einen Übernachtungsplatz braucht, sollte sich möglichst frühzeitig bei uns im Büro per E-Mail oder Telefon melden.